Pfarrer Winrich Schäffbuch wird gleich die Predigt halten und er hat vor 40 Jahren die Jumikos gegründet und auch viele Jahre geleitet. Herr Schäffbuch, es waren so viele Jumikos. Hat das Auswirkungen gehabt auf unser Land?
Also wenn man zurückdenkt, die letzten 40 Jahre, das war der größte Vorstoß der Weltmission, wie ich ihn in der ganzen Kirchengeschichte noch nie gefunden habe. In den letzten 40 Jahren sind weite Teile der Welt mit dem Evangelium von Jesus erreicht worden. Wir hatten vor 40 Jahren keine Ahnung. In Zentralasien, die ganzen Völker, Turkmenistan, Kasachstan, Kirgisistan, keine Christen. Wir ahnten nichts, was in Nordkorea abläuft. Was heute ganz toll ist, in der islamischen Welt, etwa im Iran, gerade bei der schrecklichen Betrügung, was dort abläuft. Ganz viele Muslime werden Jesus-Jünger. Und was jetzt wichtig ist bei der Jumiko, dass wir begreifen, die Botschaft von Jesus, die muss uns in Deutschland anstecken. Wir sind ein gottloses Land geworden. In den westlichen Ländern herrscht die Schwindsucht in der Christenheit. Und wir müssen die Jesusbotschaft wieder hineinbringen. Und wir brauchen die gleiche Erweckung, die die heute in den weiten Teilen der dritten Welt erleben.
Ihre Predigt geht zum Thema, Gott bereite dich vor auf deinen Einsatz. Wie hat Gott Sie auf Ihren Einsatz vorbereitet?
Ich habe lange geknobelt an dem Thema, welcher Einsatz hier gemeint ist. Und ich habe auch noch mal vorher gedacht, also Einsatz heute für den Vortrag. Wie soll ich wissen, wie Gott euch vorbereitet? Und welchen Einsatz überhaupt habt? Das ist eine ganz schwierige Frage bei mir. Mein ganzes Leben lang hat mich das als Christ bewegt. Wo will mich Gott haben? Aber es gibt eine ganz einfache Antwort. Es gibt einen lebendigen Gott. Er hat gesprochen in der Bibel. Und was er sagt, ist wahr. Und er erfüllt alle seine Verheißungen. Das kannst du in jedem Augenblick erleben und du wirst merken, wie Gott in jedem Augenblick dir zeigt, wo er dich haben will, wo dein Einsatz ist. Also vor 40 Jahren, der Anstoß zur Jumiko, ich weiß auch nicht, wie das kam. Ich möchte dir einen Tipp geben. Du musst immer wach sein. Uns ist gar nichts Besonderes nötig und ganz lange Planungen. Wir waren damals in einem Jugendbibelkreis und wir waren auch in einem Kreis mit Missionsfreuden beieinander. Und da hat uns damals aufgeschreckt, dass in einer großen Kirchenzeitschrift einer der führenden Köpfe vom Weltkirchenrat in Genf geschrieben hat, Mission is out, Mission ist vorbei. Passé, war mal, aber jetzt nimmer. Und er sagt, dürfen Kirchenfunktionäre den Missionsbefehl aushebeln? Sind die dafür zuständig? Und wir kamen auf die Idee, wir laden einfach einmal führende Vertreter der lebendigen Missionskirchen der dritten Welt zu uns ein. Und haben gesagt, sagt er uns, braucht ihr noch Missionare? Da ist auch weiße Missionare raus und wir sollten uns darüber freuen, ist gar nicht wichtig. Und dann kamen die aus Bangladesch und aus Hongkong und aus Südamerika, aus Nigeria, waren tolle Leute. Und die haben gesagt, ihr schickt doch Missionare. Den Missionar Mercedes-Benz und ihr schickt doch den Missionar Volkswagen. Aber unsere Gemeinden fragen, sind das die einzigen Missionare, die die christlichen Gemeinden aus Deutschland schicken können? Habt ihr sonst niemand mehr oder gibt es auch noch andere? Und dann schrieben sie uns damals ins Stammbuch, war der Anstoß also Jumiko, ihr habt etwas, was das ihr Afrika und der ganzen Welt geben müsst, ihr Christen in Deutschland, etwas, was nicht vergehen wird. Es ist das ewige Evangelium von Jesus, dem Heiland und Retter. Bitte sendet Missionsboten. Nur solche Boten des Evangeliums von Jesus können Afrika den Weg zum Frieden und zum Licht zeigen. Sonst kommt das Chaos, danach ruft Afrika. Das war der Anstoß, aber gesagt, müssen wir uns mehr damit beschäftigen. Ich will es kurz erklären. Hier in diesen Hallen der Messe laufen ja tolle Ausstellungen ab. Wenn man das Jahresprogramm sieht, was Menschen können, unsere Techniker und die Ingenieure und was die Wissenschaft alles kann und die Medizin. Und dann kommen nächste Woche schon die Tourismusfachleute und dann kommen die Gourmetfachleute. Ist ja toll, was in unserer Welt alles geschaffen wird. Und da kommen Hoffnungen. Mensch, wir können die Welt verändern, wir können die Welt ganz toll machen, was bisher noch nie möglich war. Grenzenlose Träume und Visionen, optimistisch, wir können eine neue Welt schaffen, wie sie die Welt überhaupt noch nie gesehen hat. Kein Wunder, dass viele Leute sich schon an die Stelle Gottes setzen und meinen, sie seien Gott, wir können alles machen, wir brauchen keinen Gott mehr. Und gleichzeitig geht kein Mensch über diese Welt, der nicht mit einem inneren Konflikt nie fertig wird. Dass das Böse dein Leben ruiniert, dass die Sünde in dir wohnt. Jeder will anders und kann nicht. Und die Versuchungen sind da und die Gier und die Habgier und der Neid und die Eifersucht und das Vorwärtsdrängen und das Lieblose, das greift um sich. Und das ist eine Not, wo niemand steuern kann. Keine Macht der Welt kann das steuern und niemand kann das verändern. Das ist eine große Sache. Und wenn du willst mit deiner ganzen Willenskraft, du kannst das nicht ändern. Wie lange hast du in deinem Leben gekämpft? Gegen die schmutzigen Dinge, gegen das Böse, was dich belastet. Du hast gesagt, du musst doch weg und kriegst nicht weg. Du kriegst nicht unter die Füße, wird immer mächtiger. Es gibt nur einen in der Welt, der das größte Problem der Menschheit lösen kann. Die Gottesferne, die Sünde, das Böse. Ich kann nicht so leben, wie ich will. Bloß Jesus. In der ganzen Welt, in keiner Religion der Welt gibt es Vergebung der Schuld. Und Jesus gibt eine Lösung. Du kannst es wegschaffen, total aus deinem Leben. Wegnehmen, vergeben. Großartig. Niemand kann dir den Weg zum Glauben öffnen. Mit allem Grübeln kommst du nicht weiter. Wie lange haben wir schon gegrübelt? Nächteweise durchdiskutiert. Kann dir niemand den Weg zu Gott ebnen. Niemand. Bloß Jesus kann dich erleuchten. Du bist von seinem Wunder abhängig. Geht nichts anders. Es gibt keinen anderen Zugang zu Gott. Was haben Menschen schon geträumt? Wo ist Gott? Und wie kann man ihn finden? Und da suchen wir, wo ist denn Gott? Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Und die Wahrheit und das Leben, man kann Sturm laufen. Das ist eine Botschaft für die Welt. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und darum ist das in der Jugendmissionskonferenz das Zentrum. Durch all die Jahre hindurch. Früher war das immer im zweijährigen Abstand, jetzt geht es alle Jahre. War immer das Zentrum, dass wir sagen, diese Botschaft braucht die Welt. Die Botschaft von Jesus, die müssen wir bringen. Natürlich, bei der dritten Welt kommt ja immer gleich das Problem und dann führen wir eine ewige Diskussion. Ja, wie ist denn das? Ihr müsst euch doch auch den Sozialnöten stellen und der Krankheitsnot und der Armut und der Ungerechtigkeit, der Ausbeutung, rassistischen Hoch. Natürlich, wir müssen uns noch viel, viel mehr stellen. Und wenn wir noch das Dreifache tun, haben wir immer noch nicht genug getan. Aber nicht auf Kosten der Botschaft des Evangeliums. Da dürfen wir nicht kürzen. Denn das ist ja erst die Möglichkeit, dass der Mensch überhaupt rauskommt aus der Finsternis und Dunkelheit dieser Welt. Wir wollen noch viel, viel mehr tun, aber das Wichtigste, dass am Evangelium nicht gekürzt werden darf, das belastet mich, seitdem ich Christ bin, dass in den Christengemeinden hin und her das Zeugnis von Jesus so unterdrückt wird. Da wird über Gott diskutiert, werden Sprüche über Gott gemacht, man weiß gar nicht, wen sie eigentlich meinen, ein höheres Wesen oder irgendwas. Aber Gott hat sich doch bekannt gemacht in Jesus. Und das müssen wir den Menschen sagen. Wissen das die Leute in deiner Umgebung, wer Jesus ist? Wissen das deine Mitstudenten oder wissen das deine Freunde, wer Jesus ist und wie Jesus befreiend ist? Wer einmal die Macht von Jesus und die Kraft seines Evangeliums erfahren hat, der kann nicht schweigen. Deshalb sind noch viele andere Probleme auch noch da, die wir auch noch uns gefordert sind. Aber das Wichtigste ist doch, dass wir diese Botschaft nicht verschweigen. Und wir schulden heute der Welt das Evangelium von Jesus. Und darum bloß nochmal wichtig, was ist denn der Einsatz, wo wir gefordert sind? Um was geht's denn da? Dass wir dieses Wort von Jesus, das, was wir erlebt haben, das, was Evangelium sagt, die großen Zusagen unseres Herrn, weitersagen. Und das dürfen wir nicht kürzen wegen noch so wichtiger anderer Aufgaben. Das ist ganz wichtig. Jetzt bin ich ein bisschen erschrocken, wie ich schon vor vielen Monaten das Thema bekam. Da ist ein Bibeltext mir gegeben worden, Lukas 1, Vers 80. Und ich dachte an die bärigen jungen Männer, die wollen jetzt keine Babygeschichten hören. Die Mädchen denken ja an der Stelle ein bisschen anders. Die jungen Männer bräuchten eine Geschichte, wie der David Livingstone mit bloßen Händen einen Löwen besiegt hat in Afrika. Das wäre sowas. Aber eine Babygeschichte. Und die Babygeschichte, die ist wunderbar, die ist vom Johannes dem Täufer. Da geht's drum, wie Gott uns vorbereitet und wie er uns sendet. Das ist das Erste. Jesus sendet uns. Er sendet uns mit diesem Auftrag. Das, was er uns hat erleben lassen mit ihm, die wunderbare Vergebung, die Befreiung, das neue Leben, die Veränderung, die Hoffnung, die Zuversicht, das sollen wir doch nicht bloß für uns behalten, sondern wenn du es erlebt hast, dann trag das doch weiter. Das ist ein Schuft, wer das für sich behält und anderen nicht weitersagt. Und das ist interessant. Wo fängt denn das an, dass Gott dich vorbereitet? Bei Johannes, dem Täufer, fängt das ja an ganz früh. Da heißt es, und das Kindlein wuchs und wurde stark im Geist und er war in der Wüste bis zu dem Tag, an dem er vor das Volk Israel treten soll. Nochmal kurz die Geschichte, um die es ging. Elisabeth und Zacharias, er war Priester am Heiligtum in Jerusalem, am Tempel, waren fromme Leute, sie wollten Gott dienen, sie hatten nur einen Kummer. Gott hat ihnen ein Kind versagt. Es gibt ja ganz viele Ehen, wo Gott das schwere Los auf die Leute legt, auch auf gläubige Christen, dass sie trotz großen Wünschen keine Kinder bekommen. Er hat diese Last dann getragen, sie sind alt geworden, viel drüber gebetet, aber es kam nicht so, wie sie denken wollten. Und dann passiert es, wie der Zacharias im Heiligtum seinen Dienst tut, dass plötzlich ein Engel kommt und ihm sagt, du wirst ein Kind kriegen. Deine Frau wird ein Kind kriegen, natürlich. Und der Zacharias reagiert natürlich, wie wir alle reagieren, und sagt, kann doch nicht wahr sein. Die waren ja genauso aufgeklärt wie wir heute. Sagt, geht doch gar nicht, wie soll das überhaupt möglich sein, noch ein Baby kriegen und so weiter. Und das ist ja interessant, Gott sendet seinen Boten, Gott bereitet das vor und dann kommen wir und sagen, alles, was nicht klappen soll, ja, nun, das ist doch ein Argument, die Biologie kannst du einfach aushebeln. Du, wenn Gott dich sendet, ist alles andere unwichtig. Alle Einwendungen, die wir haben. Und das hat Gott bei dem Vater Zacharias auf eine sehr harte Weise deutlich gemacht. Er hat gesagt, du sollst nicht mehr sprechen können. Bis zu dem Tag, wo dieses Kindlein seinen Namen bekommt, Johannes. Gott kann manchmal hart sein, wenn seine Christengemeinde den wichtigsten Dienst, im wichtigsten Dienst versagt und schweigt. Denn das ist Gott wichtig, dass der Welt die Erlösung mitgeteilt wird. Da steht von der Finsternis, dass es Licht erschienen ist. Das müssen doch die Menschen wissen, die im Dunkeln sitzen, im Schatten des Todes, sagt der Vater Zacharias nachher. Da, wo überall alles von der Sorge und von der Angst überdeckt ist. Und dann, so wunderbar, dass der Engel sagt, dieses Kind, das da geboren wird, das soll für mich ein Bote sein, ein Zeuge. Jetzt zunächst einmal, weißt du, wenn das bei uns auch so passieren würde auf der Jumiko, dass ein Engel kommt, dann wissen wir alle auch Bescheid. Ja, ich bin gemeint, nicht mein Nebenmann. Wenn der Engel mir das sagt, aber pass mal auf, in der Bibel ist das auch nicht oft vorgekommen, es ist ein paar Mal vorgekommen. Immer merkwürdigerweise, bevor so ein Kind geboren wurde, auch für uns ein Zeichen unserer Zeit des Machbarkeitswahns, dass jedes Kind, das geboren wird, ein Wunderwerk Gottes ist, schon im Mutterleib. Es geschieht nicht irgendwo von unserem Können her. Das macht Gott, Menschen zubereiten. Aber es geht ja noch viel mehr bei dem Johannes. Und das ist jetzt ganz wichtig, dass Gott schon dich zubereitet hat und schon dran gedacht hat, bevor du geboren wurdest, hat er ein Ziel mit dir gehabt, dass du heute auf der Jumiko sitzt. Das kann viele Gründe haben, aber einer der Gründe ist, dass Gott schon seit frühester Jugend dich gezogen hat und dich gewollt hat. Vielleicht schon bevor du geboren wurdest, deine Mutter über dir gebetet hat. Da steht in der Bibel ein Wort, ist mir ganz wichtig, vorher war eine junge Frau da, die hat mich schon neulich mal angerufen und gesagt, ich soll das mal erklären mit der Erwählung. Das sagt ja die Bibel wirklich, dass das in Gottes Plan drin ist. Er hat mich erwählt vor Grundlegung der Welt. Bevor die Welt geschaffen wurde, hat Gott schon den Plan gehabt, in meinem Leben sich zu offenbaren und durch mich hindurch zu wirken. Das ist ein Geheimnis. Das hat die junge Frau da vorhin natürlich noch gesagt. Ich hätte sie noch nicht befriedigt, meine Antwort. Wir behandeln das Thema ja immer gleich mit der Grübelei. Was ist mit den anderen? Du, da ist manches dir verschlossen, das weiß ich. Aber freu du dich dran, dass Gott dich gewollt hat. Da steht so schön beim Johannes dem Täufer drin, dass er der Kleinste ist im Reiche Gottes. Der Kleinste im Reiche Gottes ist größer als Johannes der Täufer. Du bist noch viel, viel mehr als der Johannes. Wo Gott schon vor Ewigkeit gewollt hat und dann schon vor der Geburt angefangen hat, ihn zuzubereiten. Gott hat dir das Heil offenbaren wollen. Danke Gott dafür, und sagt, dass du mich erwählt hast. Das ist ja ein Wunder meines Lebens. Wir haben gerade in den Weihnachtstagen das Lied gesungen, Paul Gerhard, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren, hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt, erkoren, du hast mich ausgesucht, erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir bedacht, wie du mein wolltest werden. Gottes Plan deiner Erlösung geht weit zurück. Und da sagt Paulus im Epheserbrief, er hat uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war. Nicht zum Spekulieren, sagt das, sondern zur Freude. Gott will mein Heil, er will in meinem Leben wohnen, er will mich gebrauchen. Und mein Leben soll etwas Großes wirken für den Herrn. Er will mich gebrauchen, dass ich zu seiner Ehre etwas sein darf. Das ist so wunderbar, dass ich das sein soll. Und jetzt ist ja interessant, bei der Missionskonferenz machen wir eine ganz interessante Erfahrung, Jugendmissionskonferenz. Wenn der Klaus Bär wieder ausreist, macht er eine Erfahrung, dass Gott viel mehr erwählt hat, als wir denken. Ich habe vorher mit einem gesprochen von Nürnberg, der macht ja Arbeit unter Iranern. Also kommen ganz viele zum Glauben an Jesus, die sind Erwählte. Und das ist ja das Aufregende, was wir gerade erleben in vielen Ländern der Welt, in Kuba und in Zentralasien und Nordkorea oder in China, was sie überwältigen, wo man gar nie gedacht hat, welche Riesenzahlen Gott heute ruft, die alle erwählt sind, Erwählte. Und jetzt möchte ich Mut machen, das wäre ja furchtbar. Da würden Leute lernen, der hat Gott erwählt, aber die haben es gar nie erfahren, dass ihnen das gilt, der herrliche Ruf. Aber das ist für dein Leben eine ganz große Ruhe und eine ganz große Gewissheit. Wenn Gott mich erwählt hat, dann setzt er den Zeitpunkt und dann setzt er auch die Stunde und dann darf ich bloß noch bereit sein und sagen, Herr, wo brauchst du mich? Bei dem Zacharias kam ein Engel und hat gesagt, das wird passieren. Bei den Jüngern, die Jesus berufen hat, kam kein Engel. Das war nicht nötig, sondern die haben einfach den Befehl von Jesus gehört. Du sollst mein Zeuge sein, folge mir nach. Und das ist mir wichtig, dass heute auf der Jugendkonferenz für Weltmission du den Ruf wieder hörst. Jesus ruft dich in seinen Dienst, er will dich haben. Und dafür hat er dich erwählt. Woher weiß ich denn, dass er mich erwählt hat? Das weißt du, kannst du sehen am Kreuz, wo Jesus stirbt für deine Schulden, für die Schuld der ganzen Welt. Das ist festgemacht. Du bist gemeint und du sollst sein Zeuge sein und diese Botschaft weitersagen. Dazu sende dich Jesus. Das ist der Dienst eines jeden Christen, das Heil nicht für sie zu behalten. Beim Johannes hat der Engel noch so schön gesagt, er soll Erkenntnis des Heils schenken. Erkenntnis des Heils, dass Menschen begreifen, was sie in Jesus haben. Du, das fängt doch schon in deiner Kirchengemeinde an. Oder wo du bist, die haben es doch alle noch gar nicht begriffen. In deiner Jugendgruppe, was Jesus für eine Befreiung und eine Freude bereitet. Wir waren dann neulich bei einer Freizeit, da waren ein paar Iraner, die haben eine große Konferenz vorbereitet. Und haben gesagt, erzähl doch uns mal, was da gerade bei euch in den iranischen Gemeinden abläuft. Und dann kam einer dabei, der war ein früherer Moslem. Im Iran, der hat gesagt, War furchtbar. 30 Jahre Khomeini-Herrschaft. Und das war so grausam, was uns zugemutet wurde in dieser schrecklichen Not. Und wir wussten keinen Ausweg mehr. Und da habe ich ein Neues Testament bekommen. Und da habe ich gelesen, wer Jesus ist. Und sagt, es gibt doch Freude, Frieden bloß in Jesus. Und er sagt, ich mache das jetzt in den Fernsehsendungen, Satellitenevangelisation nach Iran. Und da kommen Tausende zum Glauben an Jesus. Weil die Menschen hungern danach, nach dieser Botschaft von Jesus. Weißt du, das ist mir jetzt schon wichtig, dass wir nicht bloß die Problemdiskussion über Gott haben, sondern wirklich sagen, was wir in Jesus gefunden haben, was dir Jesus täglich bedeutet. Für Muslime ist das so gewaltig, wenn du ihnen erzählen kannst, ich bin nicht gut, ich habe ein schlechtes Herz, aber Jesus hat mir meine Schuld getragen. Das ist der Pastor von Izmir, der in Württemberg zum Glauben gekommen, ein Türke, der sagt, dass die Hammerbotschaft für jeden Muslim. Wenn du ihm bloß erzählst, was du Vergebung durch Jesus bekommen hast, ein Muslim weiß gar nichts von seinen Sünden. Und du sagst, also, du bist doch gut, ich bin nicht gut. Und du wüsstest, was in meinem Herzen alles drin ist. Aber was Jesus mir getan hat, ist die Botschaft für die Welt. Und die müssen wir verkündigen in allem unserem Dienst. Und der Engel sagt das noch so schön bei dem Johannes, wenn Gott ihn sendet, du sollst wieder Elia stehen. Wisst ihr, wie der Elia war? Ein ganz gottloser Tyrann war damals König in Israel, Ahab. Und noch schlimmer war dessen Weib, die Isabel. War ein Weib. Ein Weibstück aus Phönizien. Grausame Frau, die bloß den Baalskult, den Sexkult wollte. Und dann stand der Elia allein da, ganz allein. Du, so einen Mut will ich haben. In der Mission sind all die, die wir ausgesandt haben, ganz oft allein. Das ist das Schlimme in der Weltmission draußen. Aber vielleicht bist du auch allein in deiner Gemeinde und in dem Zeugnis, das du tust. Der Herr will dich vorbereiten und stark machen wie den Elia. Und bei dem Elia hat er einen Heldenmut, der Herr, vor dem ich stehe. Ich stehe vor dem lebendigen Gott und er sendet mich. Und das ist so groß und so wunderbar. Gott hat das mit mir vor und darum hat er mich gerufen. Darum braucht er mich. Ich brauche nicht mehr grübeln, was wird aus den anderen Menschen. Ich darf mich dran freuen. Gott hat mich erwählt und ich darf diese herrliche Botschaft raushauen, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass allen geholfen wird. Weil Gott das will, hat dieser Dienst von uns, dieser Zeugendienst, ganz große Verheißung. Und ich will das ganz deutlich noch einmal sagen. In der Welt draußen sind die ganz lebendigen Missionskirchen. Wir hätten das nie gedacht, in meiner Schätzung nach sind es 100.000 einheimische Missionare, die heute unter dem Einsatz ihres Lebens mit Minimum von Geld, oft keine 10 Euro im Monat haben und für Jesus unterwegs sind in den unerreichten Ländern, in Bhutan und wo das ist, in Saudi-Arabien und was da ist. Und sind Zeugen von Jesus, weil sie spüren, die Welt hungert nach Jesus, das braucht sie. Und das müssen wir ihr sagen und das müssen wir ihr verkünden. Das ist unser Auftrag. Petrus hat ja auch was im Neuen Testament geschrieben. Da gefällt mir ein Satz immer ganz besonders im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Das ist das Wichtigste, wenn es Christen gibt. Diskutiert nicht viel über Methoden und über Fragen der Kirchenorganisation. Da war vorher schon schön, was wir gehört haben von Reuer und über Taufe und Abendmahl. Sondern verkündet den Menschen den herrlichen Jesusnamen. Denk mal, wie das ist in Stuttgart. Wie viele haben das begriffen, wer Jesus ist? In deinem Ort, wer hat das denn begriffen? Oft haben es ja nicht einmal die hauptamtlichen Mitarbeiter der Gemeinde begriffen, wer Jesus ist. Und darum hast du einen Auftrag. Was in der Mission muss man das natürlich immer geschickt machen. Wer da in ein fremdes Land geht, der muss gucken, dass er nicht die Leute vor den Kopf schlägt. Wie kann ich das elegant und schön machen, mit Charme? Man kann es immer am schönsten bloß von sich erzählen. Du musst du wissen, was ich erlebt habe. Ich habe etwas ganz Tolles erlebt. Ich habe Jesus gefunden. Und Jesus ist in mir. Und die Freude meines Lebens. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. In dieser Welt einen königlichen Dienst für das Reich von Jesus zu machen. Königliches Priestertum, das Volk des Eigentums, das ihr verkünden soll, die Wohltaten, die Segnungen dessen, der euch berufen hat von der Finsternis zu seinem Licht. Das soll uns kennzeichnen und das ist so wichtig. Mich hat das immer sehr bewegt, Wenn ich an die Angelika Röhm denke, in ihrer Wüste, was man da Leute hinausgesandt hat, oft ist mir das Herz hier gebrochen, in welche Schwierigkeiten wir sie gesandt haben. Bürgerkrieg und Krankheitsnöte und furchtbar. In der Mission gibt es Pleiten, Pech und Pannen. An vielen sind wir sicher auch selber mitschuldig. Aber das Wunderbare ist, lass dich nie aufhalten. Wenn Gott will, dann muss das Werk zu Ende kommen. Und es wird dazu kommen, dass aus allen Nationen und Völkern die Schar vor dem Thron Gottes steht. Und darum ist das ein Auftrag. Und wir müssen gucken heute in den westlichen Kirchen, in den Kirchen des reichen Westens, wo wir ertrinken in Geld und Überfluss, dass wir das Wichtigste wieder in den Mittelpunkt stellen, dass Menschen Jesus brauchen und dass das verkündigt werden muss. Was jetzt in den Weihnachtspredigten, kommt ja immer Lukas 2, und dann hört man ja immer auf den Vers 20 bei der Weihnachtsgeschichte, können wir ja schon auswendig. Und der Vers 21, und das Kind wurde genannt Jesus. Warum denn Jesus? Weil schon der Heilige Geist gesagt hat, das Kind soll Jesus heißen. Warum denn? Weil das Volk erlöst werden soll von den Sünden. Das größte Problem, auch in deiner Heimatgemeinde, im Leben all der Menschen, mit denen wir zusammenkommen, dass keiner sich aus ihrer Last befreien kann, dass Jesus der Heiland und Retter ist. Und das ist so wichtig, das muss wieder das Thema werden in unseren Bibelkreisen, auch in unseren Liedern, dass wir davon singen, wie wunderbar das ist, wenn man die alte Vergangenheit ablegen kann und die Vergebung bekommt. Und darum ist das so schön, dass dieser Dienst nicht auf unsere Rechnung geschieht und auf unser Schaffen. Wir schaffen auf die Rechnung unseres Herrn. Der große, ewige Gott und König, der sein Reich baut, heute unter allen Nationen und Völkern. Seit ein paar Jahren haut mich das ja immer um, wenn wieder Leute kommen aus Rumänien, sagen, wieder eine neue Zigeunergemeinde, jetzt haben wir Roma und Sinti-Gemeinde gegründet. Ja, wunderbar. Was Gott da tut, was er vorher bei den Indianern getan hat, wir haben ja alles vergessen. Aber jetzt ist so wichtig, dass das in unserem Ort auch wieder geschieht. Aufbrüche, die bloß Jesus wirken kann. Und wir wissen, dass er uns ruft als seine Zeugen. Wir sind behaftet, weil er uns erwählt hat. Weil er es uns aufgeschlossen hat, dürfen wir das nicht für uns behalten, sondern wir müssen es allen sagen. Der nächste Punkt, zweitens, wie bereitet Gott seine Leute darauf vor? Wie bereitet Gott seine Leute vor? Da heißt, das Kindlein wuchs, das Baby wuchs und wurde stark im Geist. Also ohne Heiligen Geist kann man nicht glauben. Du kannst auch mit deinem ganzen Intellekt nicht zum Glauben kommen. Du kannst grübeln, wie du willst. Du brauchst die Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Das erste Zeichen, das Wirken des Heiligen Geistes. Wunderbar, wenn ein Kind schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt ist. Ganz, ganz groß. Johannes, und das geht bei dir auch weit zurück. Ich staune ja immer, ich war früher so hart und habe gesagt, es gibt doch keine Kinderbekehrung. Und erst wenn die Schwierigkeiten der Pubertät anfangen, inzwischen denke ich ganz anders. Bei unseren CFI-Mitarbeitern war die größte Mehrzahl, hat die Entscheidung für Jesus in Kindertagen gefällt, mit 9 und 11 Jahren. Merkwürdig, weil der Geist Gottes schon wirkt. Da kann das ganz echt sein. Es kann auch wieder einschlafen und kaputt gehen, aber ganz wichtig, der Geist Gottes öffnet dir die Augen. Und dann muss man aber stark werden am Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss unser Leben durchdringen. Christus muss in uns wohnen, er muss Raum haben. Es ist so schön, wie wir gerade gesungen haben, das Schäflein, das im Arm des guten Hirten liegt. Aber man muss mal begreifen, wir müssen auch Wolle lassen, wenn wir die Schafe vom guten Hirten sind, für unseren Herrn. Und wir müssen was tun. Und interessant, der Johannes hat ja gar keinen Wert drauf gelegt auf Kleidung. Das war ihm Wurst. Hat sich ja bloß so wie die Beduinen damals später begleitet. Er war in der Wüste, aber die Leute sind gelaufen, massenweise. Weißt du, dass das das Geheimnis des Evangeliums ist? Die Botschaft ist so wunderbar, wenn Gott redet und durch seinen Geist zieht er die Menschen. Ich habe das ganze Leben erfahren. Fang du an mit einem lebendigen, zeugnishaften Jugendbibelkreis, wirst merken, wie der wächst, langsam, aber wächst. Und du wirst selber immer stärker und belastbarer und Gott braucht dich. Und das ist so herrlich, wie Gott dich braucht und zum Dienst benutzt und du immer weiter wirken kannst. Essen und Trinken war ihm auch gar nicht wichtig. Er hat ja Heuschrecken und wilden Honig gegessen. Aber ganz wichtig, hast du den Heiligen Geist? Ist Christus in deinem Leben wirksam? War gerade so dankbar an dem, was wir von Hans-Peter Reuer noch mal gehört haben. Ist Jesus in dir? Nimm ihn auf! Nicht, was du machen kannst, sondern er will in dir Wohnung. schaffen. Und er will das wirken, das ist ganz wunderbar, dass er schaffen will, so wie er im Leben dieses Johannes des Täufers gewirkt hat. Wir sind ja alle noch viel mehr als der Johannes, weil die ganzen Erfüllungen durch Jesus erst gekommen sind, durch sein Leiden und Sterben, noch viel höher als Johannes. Aber jetzt ist ja interessant, es herrscht in der Christenheit ein großes Durcheinander und in den Ansichten, was der Heilige Geist wirkt. Manche meinen, da muss man irgendwie ganz komische Verrichtungen tun. Der Herr Jesus war ja auch vom Heiligen Geist erfüllt. Ich lese das nie bei Jesus, dass er da irgendwelche unverständlichen Laute gerufen hat oder auf dem Boden rumgesprungen ist. Das Kennzeichen von Jesus war, dass er demütig und sanftmütig war. Der Geist Gottes hat sein Leben geprägt. Und ein ganz wichtiges Kennzeichen des Heiligen Geistes gibt ja Jesus, Johannes 16, das Wichtigste, wenn Jesus vom Heiligen Geist redet. Ich weiß nicht, wie man das so übersehen kann. Wenn Jesus uns Infos gibt in der Abschiedsrede, Johannes 16, was ist der Heilige Geist, was macht er, wenn der kommt? Er wird die Welt überführen von der Sünde und vom Gericht. Die Welt glaubt das ja nicht. Die grinst ja und lacht. Die kann nicht verstehen, wenn du von Schuld redest. Deshalb kannst du von deinem eigenen Leben erzählen. Die glaubt das ja gar nicht. Die leugnen, dass es das Problem der Welt ist. Sagen, wir machen die Welt, wenn wir mehr Geld haben, mehr Intellekt und mehr Ingenieure und alles so wunderbar. Nein, nein. Die Schuld liegt da. Es war interessant, dass Johannes auch dieses Thema hatte. Uns wunderte immer, dass die Menschen in so großen Scharen zu Tausenden an den Jordan gepilgert sind. Die Menschen verschmachten unter der Last ihrer Schuld und hoffentlich darfst du vielen Vergebung der Sünden zusprechen. Das ist ein Amt, das Jesus uns aufgetragen hat. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Wir haben Vollmacht durch Jesus, weil er gestorben ist für die Schuld. Und wenn einer dir die Not beichtet, bitte absolut stillschweigen, nie mit anderen drüber reden. Du darfst ihm Vergebung zusprechen. Du hast den Himmelsschlüssel, in dem du Menschen die Tür zum Himmel aufmachen kannst, in der Vergebung der Schuld. Ganz herrlich, Johannes der Täufer hatte dieses Wirken des Heiligen Geistes. Und das brauchen wir in unseren Gemeinden wieder, dass wir nicht über alle Randthemen reden und über die Missstände der Gesellschaft, sondern dass Menschen wieder überführt werden von ihrer Schuld und frei werden von ihrer Schuld. Das ist ein ganz brennendes Thema heute für uns hier, auch in unserem Land. Und die Mission macht uns das nur deutlich, welchen Dienst wir hier haben. Jesus sagt also in Johannes 16, dieses wird die Welt überführen, der Geist Gottes, wenn er kommt, der Tröster, wird er die Welt überführen von der Schuld, vom Gericht, von der Sünde. Und das andere, er wird mich verherrlichen. Von dem Meinen wird er es nehmen, von meinen Worten wird er es nehmen. Der Heilige Geist macht dir Jesus groß, der beleuchtet Jesus. Was steht nirgendwo in der Bibel, dass man viel vom Heiligen Geist reden muss? Er hat nur ein Interesse, dass Jesus groß herauskommt. Das ist das. Das ist das Kennzeichen, dass der Heilige Geist wirkt. Und dass das in deinem Leben immer wunderbarer wird, dass du auf ihn schaust und dass die Worte von Jesus, die immer größer werden, die herrlichen Worte, ich bin die Auferstehung, das Leben. Die Angst vor dem Tod nimmt er weg. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber mit mir könnt ihr ganz viel wagen. Ich bin bei euch. Wenn ihr Glauben habt, könnt ihr große Dinge vollbringen. Das macht der Geist Gottes dir ganz wichtig. Und wo kriegst du denn den Geist? Beim Bibellesen. Eine alte Lehre war zu allen Jahrhunderten für alle klar. Der Geist Gottes kommt durch das Wort Gottes, ist gebunden an sein Wort. Seinen Geist, den edlen Führer, dichtet Paul Gerhard, gibt er mir in seinem Wort. In der Bibel kommt der Geist Gottes immer durchs Wort, durch das Samenkorn des Wortes Gottes. Ihr seid neugeboren aus dem Samen des Wortes Gottes. Dort wirkt der Heilige Geist in deinem Leben. Und das ist das große Wunder, wo du fest wirst wie Johannes, dass du stehen kannst, auch gegenüber dem Diktator Herodes. Der interessante Herodes hat ja sogar ein paar Mal noch den Johannes hören wollen, hat gerne auf seinen Rat gehört und hat ihn nachher doch umbringen lassen, weil seine verruchte Tochter das Haupt wollte auf der Schüssel von dem Johannes. Der Welt war er natürlich ein Widerpart. Der arme Johannes hat nur von der Schuld reden können, er hat die herrliche, doch das hat er schon gewusst. Und er hat darauf hingewiesen, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde wegträgt. Da hat er darauf hingewiesen, dieser Jesus kommt. Und dann hat er in Johannes 3 am Ende ganz wunderbar das Wort gesagt, das für mich eines der Lieblingsworte der Bibel ist. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Das hat Johannes gewusst. Und das ist unser Zeugnis vor der Welt. Wer Jesus hat, hat das Leben. Ganz gleich, wenn er auch Schwierigkeiten ertragen muss, ganz gleich, in welcher Not er steckt. Er wird es erleben, wie Jesus bei ihm ist und Hilfe gibt. Und das ist so groß, dass dies für uns wieder deutlich wird, wie uns Jesus vorbereitet für unseren Auftritt, für unseren Dienst voll Heiligen Geistes. Ich möchte immer mehr Jesus sehen, möchte von seinem Wort erfüllt sein, sein Wort immer besser verstehen. Aber gleichzeitig macht der Geist Gottes uns ja auch sehr demütig. Weißt du, im Dienst für Jesus sieht man seine Versäumnisse immer besser. Als ich mich bekehrt habe, habe ich erkannt, wie tief ich gefallen war. Aber als alter Mann weiß ich noch viel mehr, was Sünde in meinem Leben ist. Und das ist bis an meine Todesstunde. Aber ich habe einen Heiland, den Retter. Und das macht mich demütig und bescheiden. Und das ist auch wichtig. Und es ist wichtig, dass wir den Heiligen Geist nicht betrüben, dass er von unserem Leben weicht. Das ist wichtig, dass ich mein Leben heilig und zur Verfügung stelle und nicht anderen den Lüsten und Begierden aussetze. Herr, gebrauche mich, mach mich zu einem Werkzeug. Das ist so wichtig, weil Gott mich erfüllen will, weil er in mir das treiben will und weil das die Frucht seines Geistes ist. Die Frucht, die herauswächst. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das will er in dir wirken. Und darum ist so wichtig, dass er mich vorbereitet und rüstet. Und dann will ich sagen, Herr, zerbrich alles Eigene, zerbrich alles Eigene. Es geht gar nicht mehr um viel, was ich machen will, sondern was du machen kannst. Es ist interessant, dass Jesus seine Leute oft zerbrochen hat an dieser Stelle, auch im Dienst, dass man scheitert und erst merkt, wie ungeschickt ich bin, was ich falsch mache. So sei nicht mutlos. Das ist alles nur der Prozess, damit du merkst, dass Jesus was Neues in dir machen will. Die, die wir ausgesandt haben in die ferne Weltmission, die haben es ja viel schwieriger als wir. Die sind oft ganz allein, die haben keinen Freund, mit der mit ihnen beten kann. Und dann haben sie höchstens das Internet. Und weißt du, die Missionare sind durch den Schmutz des Internets so bedroht wie du. Du musst viel für sie beten. Und das ist so wichtig. Wir haben noch die Brüder und die Schwestern, wo wir uns treffen, wo wir uns das Wort Gottes zusprechen. Und bleib du bei diesem Zeugnis des Wortes Gottes. Das ist ein Auftrag, dass wir das weitersagen, dass er uns gebraucht. Und das ist ein umgekehrtes Wachsen. Nicht, dass wir immer größer werden, sondern dass Jesus immer größer wird. Das hat ja Johannes schon angedeutet. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Der hat schon ganz viel mit dem Heiligen Geist begriffen, um was es geht. Nicht, dass ich groß herauskomme, dass Jesus groß herauskommt in meiner Jugendgruppe. Es geht nicht um mich oder um die Ehre, dass ich mir ihren Namen mache, sondern er will uns umwandeln. Unser Herr, es wird ja erzählt aus der Kindheit von Jesus, wie er 12 Jahre alt war, nach Jerusalem mit den Eltern zog zur Bar Mitzwa, zu dieser konfirmationsähnlichen Handlung, dass Jesus da mit den Schriftgelehrten saß und das Wort Gottes studierte. Warum hat er es denn Jesus gebraucht? Weil er wachsen wollte im Heiligen Geist. Und du kannst im Heiligen Geist nur durchs Bibellesen wachsen. Je mehr du eindringst ins Bibellesen, verändert der Geist Gottes auch deinen Charakter, dein ganzes Wesen. Und das ist so wunderbar, dass er das tut und er erfüllt alle seine Verheißungen auch an dir. Das ist ganz toll, wie das geht. Und er macht dich dann fest, dass du stehen kannst. Ich habe ja einen Missionar getroffen auf Bali. Das ist eine furchtbare Heideninsel mit dem ganzen Hinduismus. Dort jedes Haus ist ein Tempel und ganz arge Dämonie. Der hat 40 Jahre gearbeitet, Roger Lewis von der Bibelschule Chicago. 40 Jahre gearbeitet und keine Frucht gesehen. Ich war bei ihm im Abendgottesdienst im Bali Beach Hotel. Da waren 5 Leute. Darunter war ein Deutscher als Zuhörer. Nichts, keine Frucht, gearbeitet. Da war Ehrenbürger von der Islamischen Republik Indonesien, aber hat keine Frucht im Glauben gesehen. Und kurz vor seinem Tod kam die Erweckung. Und weißt du, wir müssen gar nicht Erfolg sehen. Das ist ein ganz dummes Missverständnis. Bei uns immer, wenn wir neue Experimente machen, wir haben immer Erfolg und dann rechnen wir die Zahlen. Das ist ein ganzer Unfug. Wir wollen, dass Frucht herausreift. Bei all den großen Missionaren, Jim Fraser, bei den Li Shu in China, da hat alles Erfolg. Ich habe doch gebetet, Herr, was kommt dann? Und dann, als er schon abreisen wollte, kam der erste und dann kam die Lawine. Und dann kamen die riesen Erweckungen unter den Lisu. Das geht auch bei uns so. In meinem ganzen Dienst habe ich das so erlebt. Ich habe immer aufgeben wollen. Jugendarbeit zusammengebrochen. Und dann hat auf einmal Gott doch angefangen. Weil er das wirkt, nicht wir. Nicht unser Können, unser Machen. Das ist so wichtig. Er bereitet uns vor zum Dienst. Und darum gibt es auch keinen Burnout, weil bei uns verbrennen wir nicht im Dienst, sondern wir wollen den Geist Gottes brennen lassen. Und da brauchen wir seine Zurüstung und sein Wirken. Aber jetzt der letzte Punkt, der eigentlich das Thema war. Ihr seht, ich habe mich ehrlich gemüht. Und wann kommt jetzt mein Einsatz? Sofort, heute, in der S-Bahn, daheim, an deinem Ort, wo du bist. Ein völliges Missverständnis von Anfang an unserer Jugendkonferenz, als ob das eine Stellenbörse für Auslandsberuf wäre. Das haben wir nur angegliedert für den, der sich informieren will. Sondern was wollen wir denn? Wir wollen, dass du ein Jesuszeuge bist und das wichtigste Missionsland sind die westlichen Länder des Abfalls der nachchristlichen Zeit, da wo du lebst. Du kannst doch gar nicht schweigen, du musst doch reden. Ist doch nicht dein Können. Der Herr will das. Das will Gott in einer verweltlichen Kirche. Du musst auch nicht jedes Mal eine neue Kirche gründen, bevor Gott was machen kann. Ich habe immer gemerkt, in dieser Landeskirche, ist ja ganz egal, wo du bist, ist auch in der Mitte Freikirche, sei du dort, wo du bist, ein Jesuszeug. Und da gibt es Leben und Aufbruch. Und schweige nicht, wirke du ganz stark. Das ist so wichtig. Und deshalb ist die Story von mir auch immer wieder wichtig, die erzähle ich gern. Ich habe ja meine ganze Jugendzeit über fest geglaubt und war fest davon überzeugt, Gott hat mich in die Mission berufen, Weltmission. Ich habe mein ganzes Studium so gemacht, war mit 22 Jahren fertig in Tübingen und wollte in die Weltmission gehen, bin damals zur größten Mission nach Basel gefahren, da haben die mir erklärt, wir brauchen keine Missionare mehr aus Europa. Das kann nicht wahr sein. Das war im Jahr 1961, das war ein Schock für mich. Habe alles Mögliche probiert und die vielen Missionen, die da drüben ausstehen, die sind ja erst in der Zwischenzeit entstanden, da hat ja Gott erst einen Aufbruch geschenkt. Und dann, was soll ich machen? Ich hatte einen ganz tollen Vater, der gesagt, Mann, jetzt bist du 22 Jahre alt, geh nach Genf und mach noch den Doktor, ich finanziere's. Ich habe gesagt, ich will keinen Doktor, ich will für Jesus Zeuge sein. Und dann kam kurz drauf, wie ich in der ersten Gemeinde war, kam ein Mann eines riesenchristlichen Werkes und hat gesagt, Sie sollen mein Nachfolger sein. Ich sage, gibt's doch nicht, ich bin 30 Jahre alt. Ja doch. Sie kriegen ein BMW als Dienstwagen, einen Chauffeur und ein Konsistorialratsgehalt. Das war eine Versuchung für mich. Ich sagte mir, fliegen Sie, kommen Sie, gucken Sie es an in Berlin. Ich bin damals noch nie geflogen gewesen. Ich bin damals zur Schwester Bertha Kempf nach Eidlingen. Ich sage, Schwester Bertha, was raten Sie mir? Sagt sie, ach, wissen Sie, unsere Schwestern ziehen wir dort ab, da haben Sie keine Basis mehr für Ihre Wirkung. Ich sage, danke. Und ich bin abends fröhlich in meinen Jugendbibelkreisen. Da hat mich Gott hingestellt. Ich brauche nicht träumen von großen Ämtern, sondern da, wo du bist, am Platz, wo dich Gott hingestellt hat. Mensch, das sind Mütter unter uns. Was gibt's Größeres, als wenn ihr euren Kindern Jesus groß macht? Und dann, wenn ihr euch mit anderen Müttern trefft. Da gibt's so viele Aktionen, was man kann. Ihr könnt unendlich viel tun. Sei ein Jesuszeuge, wo du stehst in deiner Gemeinde und wo du bist. Das ist ganz wichtig. Und ich darf das auch mal sagen, weil ich bin ja jetzt ein alter Mann. Und immer sagen die, ja, jetzt in Ruhe und so. Da gibt's keine Ruhe. Also, Finanzbeamte kann man pensionieren im öffentlichen Dienst, man kann Lehrer pensionieren, aber Jesuszeugen kann man nicht pensionieren. Und solange ich rede, will ich von Jesus reden. Das eine Thema, das mir aufgetragen ist, wie ich so jung war wie ihr, hat uns das damals sehr bewegt, im Jahr 1951 war unser Hans-Peter Reuer, der so uns wahnsinnig aus dem Herzen gesprochen war, damals Johannes Busch, der Bruder von Wilhelm Busch, der Leiter des CVD im Westbundes. Er war Tag und Nacht unterwegs, hat für Jesus evangelisiert. Und er war unterwegs in der Fastnachtszeit, war wahnsinnig. Und die Westbund hat ihm einen Fahrer gegeben für seinen VW-Käfer. Und auf einer Straße, auf dem Weg nach Trier zu einer Evangelisation, ein besoffener 24-Jähriger, den gerammt, der Fahrer war gleich tot. Johannes Busch lag in der Klinik in Cochem. Aber so schrecklich, die Wunde hat geeitert, der Wundbruch war ganz schlimm. Und die Freunde wussten nicht mehr, was sie tun sollten. Und sie sind nach Bochum gegangen. Da war eine Kapazität, der Bürkle de la Camp, einer der besten Chirurgen damals. Der hat gesagt, wenn das der Busch vom Westbund ist, fahre ich nach Cochem, 300 Kilometer. Das gucke ich mir an. Und sagt, der Mann muss sofort in meine Klinik nach Bochum. Er hat ihn sofort dann den Fuß amputiert und er starb trotzdem kurz darauf. Aber der Arzt, der diesen Kranken begleitet hat, der hat gesagt, im Krankenwagen hatte ich das wichtigste Gespräch meines Lebens. Weißt du, so soll unser Zeugnis sein. In den letzten Stunden unseres Lebens, in der letzten Kraft, das anderen sagen, was man an Jesus hat. Wann kommt dein Einsatz? Brauchst gar nicht grübeln, der beginnt. Überall, du wirst es merken, da sind ganz viele Menschen um dich her. Lass dich nicht schrecken, wenn viele dich auslachen und verspotten. Das hast du auch früher gemacht. Und das ist das, was wir in der Nachfolge von Jesus tragen müssen, Schmach. Und die vielen verfolgten Christen der Welt, die sind ja nur deshalb verfolgt, nicht weil sie Kerzen anzünden oder eine andere Konfession haben. Die ganzen Religionen haben nichts gegen das Christentum, die haben nur was gegen Jesus und sein Evangelium. Der Hass der Christenverfolgung im Sozialismus, in Nordkorea, immer nur gegen Jesus, im Islam, im Hinduismus, im Buddhismus, immer nur ein Jesus-Hass. Und darum sei du ein Jesus-Zeuge. Du musst das tun. Er hat dich bestimmt. Und deshalb ist es gar keine Frage, welche Träume hast du und was will ich und wo will ich hin. Weißt du, vielleicht hast du gerade einen Film gesehen, sagst, möchte ich nach Malaysia. Weißt du, wo Gott dich hinsendet, das ist wichtig. Und das war mir für mein Leben wichtig. Und ich kann sagen, Gott hat mich geführt wie einen blinden Gaul. Ich will keine Stelle missen, wo er mich hingestellt hat. Ich habe es oft nicht verstanden, warum der Weg jetzt so läuft. Geh du unter seiner Führung, unter seinem Wort, lass dich beraten von gläubigen Christen, die deine Seelsorger sind, damit du nicht deinen versponnenen Ideen aufsitzt. Ich halte auch von Visionen nicht viel, das sind oft Schnapsideen. Sondern halte doch dich dran, wo Gott sich offenbart hat in seinem Wort. Da kannst du suchen. Herr, was willst du? Wo brauchst du mich? Wer bestimmt eigentlich in deinem Leben? Du oder er, der Herr? Und wenn Jesus sagt, folge mir nach, dann will er etwas Großes aus deinem Leben machen. Aber das ganz Wichtige, in der Ewigkeit wirst du mal die Augen aufreißen, Millionen und Abermillionen von Menschen, von denen du nie was gewusst hast, die für Jesus ganz Großes gewirkt haben, in aller Stille. Das ist das Geheimnis. Die größten Dinge des Reiches Gottes geschehen ganz lautlos. Und das ist so wichtig, dass du dazu gebraucht wirst. Dein täglicher Dienst, dein Platz, an dem du stehst. Unser keiner lebt sich selber, keiner stirbt für sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir den Herrn. Darum wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Er möge dich zum Segen setzen. Er möge durch dich viele selig machen. Und du sollst ein auserwähltes Werkzeug sein. Nicht bloß der Apostel Paulus, bei dem das gesagt wurde. Du sollst ein auserwähltes Werkzeug sein. An deinem Platz, wo er dich hingestellt hat, in deiner Umgebung. Und ich hoffe, dass auch für unser Land wieder neue Zeiten anbrechen. Zeiten der Erquickung, Zeiten, wo Jesus sein Reich baut. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du das tust als der Herr in unserem Leben. Und dass du uns berufst. Nein, da gibt es nichts Liebenswertes an uns. Wir sind froh, dass du nicht uns nach unseren Gaben berufst, nach unserem Können. Sondern du suchst das Verlorene, darum hast du uns erwählt. Das Verworfene, das, was Erlösung braucht. Darum bist du uns nachgegangen, hast uns gesucht. Danke, Herr. Und jetzt geh mit uns, wenn du uns neu sendest und wenn wir dort sein dürfen als deine Zeugen. Herr, gib doch dies, dass wir viele zu dir führen dürfen. Du allein kannst das wirken. Amen.